Ich freue mich jetzt sehr auf unseren nächsten Literaten. Meine Damen und Herren, liebe Besucher hier in der Wäscherei P, liebe Zuhörer auf Freirad 105,9 MHz. Schon in seinem ersten Roman Die rechte Hand des Schlafes wurde John Ray völlig zu Recht in der deutschsprachigen, ja in der europäischen Presse hochgejubelt. Oscar Foxlauer will seine dramatischen Ereignisse an der italienischen Front während des Ersten Weltkrieges in einer entlegenen Hütte nahe einer österreichischen Kleinstadt verarbeiten. Diese Kleinstadt möchte man sehr gerne irgendwo in Kärnten ansiedeln. Doch die Nazis sind schon da und der Anschluss wirft seine Schatten voraus. Wie noch selten bis nie zuvor schafft es dieser junge amerikanische Autor, einen grandios gelungenen literarischen Bogen zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg niederzuschreiben, mehr noch in einen spannenden Roman zu verpacken. In den Vereinigten Staaten hat dieses Thema, sagen wir es ruhig etwas deftiger, keine Sau interessiert. John Ray blieb dem Schreiben aber trotzdem treu, auch wenn die finanziellen Umstände es ihm nicht immer ganz leicht machten. Das ist natürlich ein Riesenglück. Ein Riesenglück für uns Leser und für Sie, die Sie hier nun live die Lesung auf dem aktuellen Roman Low Boy, zu Deutsch Retter der Welt, erleben werden. William Heller oder Low Boy, der genannt wird, einer der beeindruckendsten literarischen Figuren, die das unbedingte Potenzial hat, zumindest bei mir, einen ein Leben lang zu begleiten. Ihnen wird es, glaube ich, dann auch nicht anders gehen. Eine intime Studie der Schizophrenie am Beispiel des 16-Jährigen, der seine Medikamente absetzt und nach seiner Flucht aus der Psychiatrie ins U-Bahn-Netz von New York eintaucht. Ein atemberaubender Roman über unsere wahnwitzige Wirklichkeit, in dem die Wahrnehmung stets ins Wahnhafte verschoben scheint und deshalb umso schillernder die Wirklichkeit spiegelt. Seien Sie nicht erstaunt über das perfekte Deutsch mit leichten Kärntner Wiener Einschlag. John Ray ist 1971 als Sohn einer Kärntner Onkologin und eines amerikanischen Leukämieforschers in Washington geboren, verbringt regelmäßig Zeit in Kärnten und in Wien und ist, glaube ich, gerade so circa für ein Jahr von New York nach Berlin übersiedelt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit der Lesung von John Ray. Herr Dürker.
Schönen guten Abend. Ja, mein Akzent klingt wirklich manchmal seltsam, besonders wenn ich so laut höre. Ich lese eigentlich nur selten auf Deutsch. Also ich glaube, es wird jetzt das dritte Mal oder das vierte Mal sein. Ja, also hoffentlich wird man mich verstehen können und werde ich nicht zu viele Fehler machen und so weiter. Es ist schön, dass so viele Leute da sind. Ich möchte mich auch bei der Monika verdanken, das war wirklich eine tolle Lesung. Robert hat mich gebeten, vielleicht mit der englischen Version anzufangen, aber nur ganz kurz, ein paar, ich weiß nicht sehr lang jedenfalls. In den Staaten liest man eigentlich nicht so lange, also es ist die durchschnittliche Lesung dauert vielleicht 15 Minuten oder 20 Minuten, also nur weil ich ja irgendwie doch Angst habe, dass es zu langweilig wird. Ich werde mit ein paar Witze anfangen und irgendwann in der Mitte werde ich kurz zu schreien anfangen. Also keine Angst, dass ihr einschlafen werdet oder so. Wie der Robert gesagt hat, das Buch handelt von einem 16-jährigen Schizophrenen, der davon überzeugt ist, dass die Welt sehr bald untergehen wird durch Klimaänderung, wie sehr viele Leute natürlich. Nur glaubt er, dass ihm vielleicht 24, 48 Stunden passieren könnte und dass er alleine die Welt retten kann. Und zwar dadurch, dass er seinen eigenen sehr, würde man sagen, so überhitzten 16-Jährigen, sein Körper eben muskulär werden. Jetzt ist es zu heiß da drin. Und so ging es mir auch, als ich 16 war. Und die Lösung, die er sucht und dann letztendlich auch findet, also es wird ziemlich offensichtlich sein. Also ich werde eine kurze Stelle hier vorlesen auf Englisch, die den William Heller, der auch den Spitznamen Lobo hat, kurz so ein bisschen schildert. Lobo was 5'10" and weighed 150 pounds exactly. His hair was parted on the left. Most things that happened didn't bother him at all, but others got inside of him and stuck. Nothing to do then but cough them up. He had a list of favorite things that he took out whenever there was a setback, ticking them off in order like charms on a bracelet. He recited the first 8 from memory. Obelisks, invisible ink, Violet Heller, snowboarding, the Brooklyn Botanic Garden, Jacques Cousteau, Big Spiderbeck, the tunnel. His father had taken him snowboarding once in the Poconos. The Poconos and the beach at Breezy Point were items 9 and 10 on his list. His skin turned dark brown in the summer, like an Indian's or a surfer's. But now it was white as a dead body's from all the time he'd spent away at the institution. The boy stared down now at his dead-looking arms. He pressed his right palm hard against the glass. He came from a long line of soldiers, and was secretly a soldier himself. But he'd sworn on his father's grave that he would never go to war. Once he'd almost killed someone with just his 2 bare hands. Okay, das ist so klingt auf Englisch, so mehr oder weniger. Die Übersetzung, die ich für eine sehr gelungene halte, stammt nicht von mir, sondern von Herrn Peter Knecht, der, soviel ich weiß, sein ganzes Leben in Sachsen verbracht habe, der aber immer wieder beim Übersetzen mir Fragen gestellt hat. Ich weiß nicht, ob diese gewisse Straße in Manhattan wirklich also eine Einbahnstraße ist. Ich weiß nicht, ob man da wirklich 3 Stationen von, und er hat immer recht gehabt. Und ich meine, das ist einfach die Macht des Internets und von Google und so weiter. Also ich schätze ihn sehr. Also, obwohl das manchmal ein bisschen gefährlich ist, werde ich von der Mitte des Romanes vorlesen. Ich glaube nicht, dass man sehr viel wissen muss. Also die Handlung des Buches ist eh ziemlich einfach. Hier bei dieser Stelle befindet sich Lowboy, der auch Will Heller heißt, mit einer Freundin, die ein bisschen in ihn verliebt ist, im West Village von Manhattan. Und am Anfang versuchen sie erzählen einander gegenseitig Witze, weil der Lowboy, der vor nicht allzu langer Zeit aufgehört hat, seine Medikamente zu nehmen, davon überzeugt ist, dass er keinen Humor mehr hat, dass er keine Witze wirklich verstehen kann mehr und so weiter. Und er versucht immer wieder Witze zu erzählen. Und sie nennt ihn Heller, sonst aus irgendeinem Grund soll man nicht sagen, wenn man vom eigenen Buch redet. Er nennt diese Anstalt, die Anstalt, aus der er geflohen ist, nennt er The School oder die Schule. glaube, schauen Sie sich zu. Glaube ich. Aber es, wenn Hände hoch, wenn irgendetwas Komisches und Unerklärliches, also sehr vieles unerklärlich, aber okay. Jetzt geht's los. Im Jahr 1985 testete der berühmte Tiefseeforscher Jacques Cousteau vor der französischen Küste einen Taucheranzug aus einer neu entwickelten Speziallegierung von Bauxit und Stahl. Cousteau hoffte, damit könnte man mehr als 600 Meter tief tauchen und einen neuen Weltrekord aufstellen. Es war ein schöner Tag im Juni, in der Zeit des Jahres, da die Wasserströmung am schwächsten war. Der Tauchgang sollte um 3 Uhr nachmittags beginnen. Cousteau war damals schon ziemlich alt, aber er bestand darauf, dass er persönlich den Anzug testete. An Bord der Calypso standen ein Arzt und ein Ingenieur bereit. Cousteaus Sohn Jean-Michel überwachte die Sauerstoffzufuhr. Ansonsten war nur die Besatzung an Bord, ein halbes Dutzend Seeleute aus Marseille und ein Reporter von einer lokalen Sonntagszeitung. Der Himmel strahlte blau. In der Nähe lagen ein paar Yachten vor Anker, aber niemand kümmerte sich besonders um die Calypso. Nachdem man die Wassertemperatur gemessen und die Schlauchanschlüsse am Taucherhelm noch einmal überprüft hatte, stieg Cousteau ins Wasser. Er achtete darauf, nicht zu schnell abzutauchen. Alle 3 Meter hielt er an, las seine Instrumente ab und notierte die Werte auf einer Schreibtafel. Aber in 91 Meter Tiefe, die damalige Weltrekord im Freitauchen, passierte etwas Schockierendes. Plötzlich erschien ein Mann ohne Taucherausrüstung neben ihm. Er trug nichts am Leib, außer einer Baumwollunterhose. Er zappelte mit den Beinen und schien ihm zuzuwinken. Cousteau beschloss, sich nicht um den Mann zu kümmern und den Tauchgang fortzusetzen. Zu seiner Verblüffung folgte ihm der Mann und war 5 Meter tiefer wieder an seiner Seite. In 113 Meter Tiefe, 22 Meter tiefer, als es je ein Freitaucher bis dahin geschafft hatte, konnte Cousteau seine Neugierde noch nicht länger bezwingen. Wie konnte der Mann in dieser Tiefe überleben? Er schrieb seine Frage auf und hielt dem Mann sein Notiztäfelchen hin. Dieser nahm Tafel und Stift und schrieb seine Antwort auf. Und? Fragte Emily. Was stand da? Ich ertrinke im Tropfen. Ich merke dabei, dass ihr alle eure Medikamente noch liebt. Ihre Hand fuhr zum Mund. Also das finde ich nicht gut, Heller. Das ist nicht komisch. Ich weiß schon, sagte Lowboy. Aber bis gestern konnte ich überhaupt keine Witze machen. Naja, ein paar von den Details sind nicht schlecht. Sie drückte ihre Zigarette aus und strich sich die Haare aus dem Gesicht. Das ist ein Bauxit. So ein Zeug eben, aus dem man Tauchanzüge macht, sagte Lowboy. Er hielt sich die Nase zu und kniete den Knien ein. Okay, ich weiß auch einen. Sie hielt in die Zigaretten und das Feuerzeug hin. Soll ich? Bin ganz vor. Sie standen an der Kreuzung 7th Avenue und Christopher Street. Und um sie herum flitzten Leute wie aufgescheuchte Vögel. Emily hob die Hand und bedeutete ihm anzuhalten, als könnte sie ihm gehen nicht erzählen. Auf einem Plakat hinter ihr stand Meth equals Death. Sie holte tief Luft und sah ihn scharf an, bis er seine Aufmerksamkeit auf sie konzentrierte. Dann atmete sie aus. Ein dreirädriger Polizeibuggy fuhr vorbei. Okay. Ein Bär und ein Kanickel kacken im Wald. Der Bär fragt das Kanickel, macht es dir etwas aus, wenn ein bisschen Kacke an deinem Fell bleibt? Das Kaninchen überlegt eine Weile und sagt dann, nö, eigentlich nicht. Sie kniff die Augen zusammen. Hörst du überhaupt zu, Hal? Er nickte. Nö, eigentlich nicht. Okay. Und dann wischt sich der Bär mit dem Knickel den Hintern ab. Lois sah zu ihr auf. Sie war immer noch ein bisschen größer als er. Ein Fingerbreit vielleicht. Eher weniger. Sie stand da, beide Füße flach auf dem Boden, hinter ihr die Christopher Street. Und ihre Haare schlängelten sich wie die einer Besessenen. Einer besessenen Frau, nicht eines Mädchens. Und sie lächelte ihn an, als kenne sie ihn schon sein Leben lang. Echt komisch, sagte er schließlich. Armes Kaninchen. Du musst lachen, Daniela. Das macht man als höflicher Mensch. Sie lachte an seiner Stadt und führte ihn zwischen geparkten Autos hindurch in westlicher Richtung, vorbei an Friseuren und Tätowiersalons, an Läden, in denen griechische Lebensmittel verkauft wurden, Fetischistenartikel, Videos, Donuts, Gummikleidung und Tarotkarten. Wo gehen wir hin? Sie runzelte die Stirn und spitzte die Lippen. Auch das hätte er ganz vergessen. Nirgendwo hin, sagte sie, an einen Ort, wo es mir gefällt. Wo soll ich jetzt wieder anfangen? Ich kenne mich in der deutschen Version gar nicht so gut. Okay, gut, ja. Jetzt sind noch die beiden zusammen und sie gehen in einen Zweiterhandladen, neue Kleider zu kaufen, weil da wurde immer noch die komischen Kleider anhat, die er in der Anstalt angehabt hat. Ah nein, zuerst kennen Sie bei einer Bäckerei. Entschuldigung. und das ist zwar eine Bäckerei, die ich wirklich hasse in New York, die aber berühmt geworden ist. Ich weiß nicht, ob wie viele Leute hier diese Fernsehserie Sex in the City kennen. Diese wirklich tollen Filme, die sie dann gedreht haben danach. Ich kann als Zeuge dienen, dass das Leben ist wirklich genau so, wie es ist. So. Jedenfalls, es gibt nur ein paar Unterschiede, ein paar Sachen stimmen nicht ganz. Und wahrscheinlich am wichtigsten ist eben, dass in dieser Bäckerei, wo sie immer einkehren, dass die Leute nicht so nett und charmant sind wie in den Filmen. Und irgendwie wollte das irgendwie auch beschreiben, weil ich eben diese Bäckerei nicht leiden kann. Okay. Und es stimmt wirklich, dass die Cupcakes zu viel, einfach zu süß sind und so. Nach einiger Zeit kamen sie an einer Bäckerei vorbei, blieben vor dem Fenster stehen und schauten hinein. Emily taxierte die Regale, auf denen dickbauchige, bunte Krüge standen. Lowboy trat blinzelnd von einem Fuß auf den anderen und versteckte sich vor seinem Spiegelbild. So, wie er sich hinter ihr verbarg, sahen sie aus wie ein Baby mit zwei Köpfen. Der Gedanke gefiel ihm. Was ist das da? Fragte er Emily, obwohl er es bereits gesehen hatte. An der Wand hinter den Verkaufstriesen standen nebeneinander aufgereiht pastellfarbene Gebilde. Kleine grüne und rosa glasierte Kuchen in Förmchen aus gefältetem Wachspapier. Grün wie ihr Phantombild, rosa wie seine Haut. Er sah ihr an, dass sie sich sehr für das Gebäck interessierte. Die machen nichts anderes als diese Cupcakes, murmelte sie. Manchmal stehen die Leute hier Schlange. Er lehnte sich zurück. Cupcakes. Es lohnt sich nicht, dafür Schlange zu stehen, sagte sie. Zu viel Zuckerguss. Aber sie drückte die Stirn gegen die Scheibe. Du willst einen, sagte er. Sie verzog das Gesicht. Um ehrlich zu sein, Hella, könnte ich... Warte, bevor sie antworten konnte, schloss sich schon die taubenblaue Tür hinter ihm. Leute standen herum, allein und in Gruppen. Sie seufzten, redeten leise und fuhren mit den Fingern über das schräg geneigte Glas. Hinter dem Ladentisch stand eine Reihe Kuchen, die er von der Straße gesehen hat. Dieser Teil der Sache war leicht. Ein Mädchen lächelte ihn an und fragte ihn, was er wollte. Die anderen überlegen wohl noch, sagte er sich. Sie denken drüber nach. Sie können sich nur schwer entscheiden. Was hättest du denn gern? Sagte das Mädchen. Sie war mindestens einen halben Kopf größer als er. Sie stand auf irgendetwas. Auf einer Art Podest, die dem Personal Autorität verlieh, den Schein von Größe. Er beschloss nicht lange herumzureden. Cupcakes, sagte er und zeigte auf die Kuchen. Das Mädchen seufzte und legte die Ellbogen auf die Decke. Was hättest du denn gern? Fragte sie zum dritten Mal, so als hätte er gar nichts gesagt. Er kam sich vor wie der Fremde in der Anfangsszene eines Western. Der Fremde im Saloon. Als er seinen Wunsch wiederholte, legte die Verkäuferin den Kopf ein bisschen schief. Wir verkaufen nichts anderes als Cupcakes. Dealer, sagte der Ruhe. Er klopfte mit den Fingerknöcheln gegen die Scheibe. Die Rosen und die Grünen. Sie richtete den Kopf wieder gerade. Angel Food and Red Velvet. Robert sah sie an und nickte. Welche möchtest du? Fragte das Mädchen. Welche Sorte? Hinter ihr tauchte ein zweites Mädchen auf. Nein, kein Mädchen. Eine Frau mit einem faltigen Mausgesicht. Ich nehme die Cupcakes da, murmelte er. Das Mädchen musterte ihn scharf. Ihr scharfer, pinkfarbener Mund stand offen. Die meisten nehmen Red Velvet. Da geben sie mir die Red Velvet. Die Frau mischte sich ein. Wie viele möchten Sie? Das Mädchen wich kaum merklich zurück, glotzte ihn scheel an. Wie viele? Sagte die Frau. Das Stück kostet $2.75. Lobo überlegte. In dem Sonnenlicht, das durchs Fenster hereinfiel, sahen die beiden Verkäuferinnen aus wie von einem Scheinwerfer angestrahlt. Darauf weiß ich keine Antwort, sagte er. Das Mädchen fing an zu lachen. Die Frau drehte sich nach ihr um und sie hörte auf, richtete den Blick starr auf die anderen Kunden. Alle hielten plötzlich den Atem an. Die Frau leckte sich über die Lippen und sah Loboe stirnrunzelnd an. Warum sagst du mir nicht einfach, wie viel du ausgeben willst? Lobo schob die Hand in die Tasche. Er musterte die Frau mit schmalen Augen und sah sich im Raum umher, achtete aber darauf, nicht über die Schulter zu schauen. Ich habe $640, sagte er. Jemand hinter ihm lachte, eine Frau oder ein Mädchen. Es klang gedämpft und glucksend, nicht unbedingt boshaft. Im ersten Moment dachte er an Emily, aber deren Lachen kannte er zu gut. Vielleicht hat sie sich in der Zwischenzeit noch eines zugelegt, dachte er. Vielleicht Dutzende. Er hatte Angst, sich umzusehen. Angst davor, dass sie ihn beobachtete. Angst davor, dass sie verschwunden war. Aber noch mehr Angst machte ihn die Frage der Frau. Ein Mann links von ihm trat ein paar Schritte zurück. Frauen und Kinder tuschelten. Er berührte mit allen 5 Fingern das Glas der Ladendecke. Ich nehme 5 Stück.
5 Rote,
sagte die Frau. Sie schien einverstanden. Das Mädchen, den Ellbogen immer noch aufgestützt, in der einen Hand eine Papiertüte, zögerte. Ihr blutleeres Gesicht drückte Überraschung aus. weil ich die richtige Antwort gegeben habe, dachte Longboy. Das macht 13,75 $, sagte die Frau. Robert biss sich auf die Lippe und zählte das Geld ab. Die Banknoten in seinen Händen waren schlaff und zerknittert. Das Mädchen schob die Kuchen auffallend behutsam mit spitzen Fingern in die Tüte. Was handelte es sich um Gefahrgut? Er begegnete ihrem Blick, aber sie schaute sofort beiseite. Was macht sie da mit der Tüte? Fragte Lowell. Was meinst du? Fragte die Frau. Was tut sie da rein? Die Frau öffnete den Mund, aber das Mädchen kam ihr zuvor.
Ah, deine Kuchen, sagte sie. Nur deine 5 Kuchen.
Dabei sah sich das Mädchen genau an, in aller Ruhe. Sie war nicht so jung, wie er zuerst geglaubt hatte. Wie alt sind Sie? Fragte er. Einen schon mal heiß? Ihr Wechselgeld, fragte die Frau und riss dem Mädchen die Tüte aus der Hand. Das beruhigte Lobo ein bisschen, doch nicht genug. In den Raum herrschte diese Theaterstille, die er so gut kannte. Diese erwartungsvolle Stille. Die Gerüche würden in den Öfen zurückgesaugt. Die Frau hielt die Tüte ganz zart, sorgsam. Ihr Mausgesicht war ausdruckslos und starr. Was ist in der Tüte? Fragte sie Lowell. Was ist da drin? Der Boden der Tüte ruhte auf ihrer verschmitzten, blau gelederten Hand. Ganz leise, aber unverkennbar, war ein Ticken zu hören.
Stellen Sie die Tüte ab, sagte Lowell. Treten Sie beiseite.
Jetzt staunten alle über ihn. Es war gar nicht zu vermeiden. Er staunte selbst.
Stellen Sie das Scheißding ab! Nehmen Sie die Maschine raus!
Er reckte sich kerzengerade und machte sein inquisitorisches Gesicht. Er stand aufrecht, klarsichtig und unerschrocken und jagte allen eine Heidenangst ein. Raus, stammelte die Frau, raus aus meinem Laden. In der einen Hand die Tüte, in der anderen das Geld. Schwert und Waage, Spiegel und Zepter. Plötzlich kam ihm wieder zu Bewusstsein, dass die ganze Welt hinter ihm stand. Er sah den Laden mit Emmys Augen, die Pastellfarben, die Silhouetten der Leute, die die Köpfe zusammensteckten, die kalt symmetrisch arrangierten Krüge. Die Ordnung der Welt ist nicht die meine. Er ließ die Tüte, wo sie war, und zog sich zurück. Er bewegte sich sicher und stetig, überließ sich den Sog, der ihn rückwärts zog, ließ die vergangenen 5 Minuten in umgekehrter Richtung ablaufen, den Blick zu Boden gerichtet wie ein Minenräumer, die Ohren gestützt, sodass ihm nicht das leiste Zicken entging. Als er durch die Tür ging, spürte er eine Trockenheit, eine unfruchtbare Ödnis, einen Wüstenwind. Der Gehsteig war staubbedeckt, wie in der Schlussszene eines Western. Emily war längst von der untergehenden Sonne verschluckt worden. Er fand sie an einem Telefonstand auf der anderen Straßenseite. Sie kramte nach etwas in ihrer Büchertasche. Als sie Lobo kommen sah, zog sie den Reißverschluss zu und winkte ihn, sich zu beeilen.
Hast mich gefunden, sagte sie fröhlich. Kein Glück gehabt?
Tja, sagte Lowboy.
Was ist passiert, Herr? Ist irgendwie verschief gelaufen?
War ausverkauft. Sie nahm die Büchertasche und ging los. Ich wollte sowieso keinen Tisch schützen. Er drehte und endete ihre Antwort einer Weile, betrachtete sie von allen Seiten und suchte nach dem Zugang. Was soll das heißen? Der Guss? Sie ging schneller als er und war ihm schon einen Schritt voraus. Man muss die Dinger sofort essen. Wenn es heiß ist, hat man vielleicht eine Minute lang Zeit.
sie da jetzt in besprächiger Stimmung, gab sinnloses Zeug von sich und melodisches Gezwitscher. Wir hätten uns einen teilen können, das hätte vielleicht funktioniert. Du hast doch behauptet, es wäre heute nicht heiß, sagte er ganz langsam. Es hat sieben Grad, hast du gesagt. Hm? Sie hörte gar nicht zu. Er holte tief Luft. Du hast behauptet, da wären wir. Sie fasste ihn am Ärmel. Halt, Hella, wir sind da, hier ist es. Er blieb stehen und sah sich um. Ein niedriges, plumpes Burnstone, von dem die Farbe abblätterte. Links davon eine riesige Kirche. Vor ihnen die Hudson Street, die Charles Street hinter ihnen.